Wir schreiben das Jahr 1979. Während uns Sony mit dem Walkman unsere Lieblingstapes aufs Ohr brachte, Eric Clapton seiner Muse Patti Boyd das Ja-Wort gab und die Liebe meines Lebens das Licht der Welt erblickte, brachten Kiss passend dazu den Hit I Was Made for Loving You heraus. Hallo ihr da draußen, schön, dass ihr reinhört. Ich bin Marcel und ihr hört
Untertönen.
Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Untertönen, dem Podcast, der etwas hinter die Geschichte eines Songs schaut. Schön, dass ihr dabei seid. Was haltet ihr von der Idee, dass ein Song aus einer Art spaßigen Wettlaune heraus entsteht? Kiss-Sänger Paul Stanley jedenfalls fand das mehr als gut und tat darum genau das. Er nahm an, dass er nicht nur in der Lage sei, einen Song im Stile der zu diesem Zeitpunkt so angesagten Disco-Musik zu komponieren, nein, er nahm zudem weiter an, dass er diesen zugleich eingängig und für Kiss passend schreiben könne. Heute kein wirkliches Geheimnis mehr, dass dieser Wetteinsatz in Anführungszeichen oder sagen wir lieber, dass diese an sich selbst gestellte Herausforderung bravourös gemeistert wurde. Denn mit I Was Made for Loving You schrieb Paul Stanley nicht nur den vermuteten Hit, sondern Kiss insgesamt im Jahr 1979 Songgeschichte. Auch wenn dieser Song weder bei allen Bandmitgliedern oder der Presse zu Begeisterungsstürmen führte, noch zu Beginn alle Fans so recht glücklich damit waren. Wie kam Paul Stanley aber überhaupt erst auf diese Idee? Also dem Wunsch, sich an einer solchen Aufgabe und damit auch für einen für Kiss zu diesem Zeitpunkt völlig fremden Musikstil zu versuchen. Warum gerade Disco, wenn man als Band doch das bisherige Schaffen auf Hard- bzw. Glamrock ausrichtete? Und das bereits mit 6 bisherigen Alben mehr als erfolgreich. Nun, wenn man die Aussagen Stanleys hierzu verfolgt, ob nun über seine im April 2014 erschienene Autobiografie Face the Music, A Life Exposed, diese gibt es seit 2025 im Übrigen auch unter dem Titel Hinter der Maske in einer deutschen Übersetzung, oder dem ein oder anderen gegebenen Interview, kam der Wunsch dazu wohl über den damaligen Disco-Hype. Denn Stanley beobachtete recht interessiert die New Yorker Club-Szene und hier insbesondere die des Studio 54, der schillerndste, exzessivste Nachtclub der 1970er Jahre und vielleicht der populärste Disco-Tempel, den die Geschichte je hervorgebracht hat. Hier gingen die Stars wie zum Beispiel Mick Jagger, David Bowie, Andy Warhol, Michael Jackson oder Boxlegende Muhammad Ali ein und aus. Aus dieser intensiven Studie leitete Stanley seine Annahme ab, er habe Disco und dessen Sound verstanden und könne selbst auch leicht einen dieser Disco-Hits schreiben. Daraufhin soll er sich dann mit einem Drumcomputer ausgerüstet hingesetzt haben, um einen dieser eingängigen Tracks zu bauen, der einen 126 Beats per Minute Ansatz hatte, mit dem auch die DJs im Studio 54 zum Tanz einzuladen pflegten. Um den Song letzten Endes final aus der Taufe zu heben, kamen der Künstler Desmond Child der Band Desmond Child & Rouge als professioneller Songwriter für die gemeinsame Arbeit an den Versen hinzu, als auch Vinnie Poncia, seines Zeichens Produzent und Songwriter, der sich für die Entwicklung des Refrains bzw. Chorus mit einbrachte. In dieser Kombo standen sie dann später auch gemeinsam verantwortlich als Songwriter in den Credits des Liedes. Desmond Child kennt man im Übrigen auch als erfolgreichen Songwriter von Welthits wie Living on a Prayer von Bon Jovi oder dem genialen Dude Looks Like a Lady von Aerosmith, während er mit seiner eigenen Band eher keine Berühmtheit erlangte. Vinnie Poncia wiederum produzierte dann letztlich auch das Album Dynasty, das am 23. Mai 1979 mit dem Track I Was Made for Loving You als Eröffnungssong über die Ladenzeilen ging und damit zum 7. Studioalbum von Kiss wurde, das im Übrigen auch den Spitznamen Disco Kiss Album bekommen sollte, da es den Bandstil von Hard Rock deutlich zum Disco-Sound veränderte. Und hier scheiden sich auch, wie eingangs erwähnt, die Geister. Nicht nur auf Seiten der Fans, wenngleich es trotz teils vernichtender Kritikerstimmen kommerziell sehr erfolgreich wurde. Nein, auch die restlichen Bandmitglieder Gene Simmons, Ace Frehley und Peter Criss waren entgegen der positiven Meinung Stanleys ebenfalls nicht so recht glücklich über den Song beziehungsweise über die neu eingeschlagene musikalische Ausrichtung. Wie geht es euch? Seid ihr fein mit dem Song oder ist dieser Stilwechsel für euch noch heute ein unpassendes No-Go für die Band? Ich selbst empfinde diesen Song isoliert für sich betrachtet einfach als einen starken, eingängigen, gute Laune-Song, der sich stimmig und durchweg gut auf den Ohren macht. Aber auch ohne selbst Kiss-Fan zu sein, kann ich durchaus auch verstehen, dass man diesen Stilwechsel erst einmal für sich nachvollziehen muss. Wenn man vorher rein rockige Kiss-Songs wie zum Beispiel Rock'n'Roll All Night oder Hotter Than Hell zu Gehör bekam. Schauen wir uns einmal den Text an. Worum geht es in und zwischen den Zeilen? Ich würde es vielleicht als einen recht leidenschaftlichen Song beschreiben, der klar eine starke Intensität der Liebe und dem damit verbundenen Verlangen zwischen zwei Menschen zelebriert. Und die Textzeilen verraten klar und deutlich, dass hier der Aspekt der körperlichen Hingabe eine Hauptrolle spielt und die klare Betonung darauf, füreinander geschaffen zu sein. Also eine Symbiose zweier Menschen in völliger Hingabe zueinander. Ein Liebeslied, das sich auf die schönen Seiten des Beisammenseins erotisch, leidenschaftlich und durchaus klar sexuell bezieht und melancholische Herzschmerztöne, etwaige Beziehungskonflikte, vermeintlich romantisch-kitschige Klischees oder gar negative Dynamiken klar unterlässt. Durch den Disco-Sound trägt er diese Botschaft meiner Meinung nach klar und unverfälscht direkt zum Ohr und lädt ein zum Tanz oder den Titelgebenden. Dazu passt auch die fast schon kristallklare, melodisch weiche Stimme von Paul Stanley und dem der eingreifenden Stimmen der restlichen Band. Auch wenn gerade diese Stimmfarbe Bandkollegen Gene Simmons zur Weißglut brachte und er hierzu mal sagte, er hasse es, wie seine Großmutter zu singen. Und wie präsentiert sich uns das Cover des Albums, das uns diesen, wie ich finde, wenig großmütterlich klingenden Disco-Sound bescherte? Und springt bei Dynasty nicht der Albumname und auch nicht der Bandname dominant entgegen, sondern der ikonische Schminklook der Bandmitglieder in Form von vier großformatigen Kopfporträts. Zwei oben, zwei darunter. Oben links Paul Stanley alias Starchild. Rechts daneben Gene Simmons als Demon. Unten links Ace Frehley aka Spaceman. Und last but not least, unten rechts, Peter Criss als Catman. Alle mit weiß geschminkten Gesichtern und der für sie typischen Ausgestaltung ihrer alter Egos. Dieser ikonische Schminklook war im Übrigen ganze 10 Jahre etabliert und versteckte so ihre Gesichter bei Auftritten bis ins Jahr 1983. Verantwortlich für das Coverbild, das sich übrigens aus Einzelporträts in einer Collage zu diesem Gesamtbild zusammensetzt, zeichnete sich der Fashion-Fotograf Francesco Scavullo. Scavullo war zu diesem Zeitpunkt bereits eine gesetzte Größe und einer der bekanntesten Modefotografen der USA, der unter anderem jede Coverseite des Cosmopolitan von 1965 bis ins Jahr 1995 fotografierte. Ich gebe für das Lied insgesamt volle 5 von 5 Theater-Schminktöpfchen auf meiner persönlich-subjektiven Liebig-Skala. Weil mich der Song schon seit Ewigkeiten begleitet, mir bis heute noch gut gefällt und ich das klassische Crossover zwischen Rock und Disco als enorm gelungen empfinde. Ein handwerklich einfach gut gemachter Song, dem man meiner Meinung nach nichts vorwerfen kann und der sich auf einer Party-Playlist nicht verstecken muss. Erst recht nicht mit einer mit 70s-Motto. So, liebe Leute, das war's auch schon wieder mit Untertönen für heute. Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn ihr mögt, was ich hoffe, hören wir uns wieder am Dienstag in einer Woche überall dort, wo es Podcasts gibt oder gerne auch auf YouTube. Bis dahin lasst es euch gut gehen, ihr Disco-Hasen.